Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Über eine halbe Stunde wurde aus dem Olympiastadion ein Tennisplatz und am Ende gab es trotzdem wieder auf die Mütze. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs.
Hallo.
Hallo.
Ich grüße Khalid.
Servus.
Fah ist da.
Abend.
Flo ist auch da.
Hi. Jo, da bin ich. Da.
Da ist er. In dieser 87. Episode geht's natürlich um die nächste Klatsche zu Hause gegen Hamburg und den Tennisballprotest bei der Fanlager gegen die DFL. Da müssen wir natürlich ein bisschen das Ganze mal auseinandernehmen. Das war leider auch schon die zweite Heimniederlage in Folge, die wir auch in dieser Episode besprechen müssen. Pokal aus, hätte ich eigentlich schon fast wieder verdrängt, aber wir müssen kurz drauf eingehen, oder? Seht ihr ähnlich?
Führt kein Weg dran vorbei.
Ja, leider. So, und ein bisschen Hoffnung gibt's, weil Hertha hat kurz vor Ende des Transferfensters nochmal zugeschlagen. Ein Tausendsasser, ein Allrounder, haben wir uns gesichert. Dazu spielt er mehr. Und natürlich, das nächste Spiel ist immer das Beste und viel Zuversicht für Sonntag 13:30 in Fürth, Greuther Fürth. Rein in den ersten Schmerz von vielen heute Abend. Ja, es geht gegen Kaiserslautern. Wir haben uns ja viel ausgerechnet. Ne? Ausverkaufte Hütte. Wir haben ja schon gespürt. Wir haben das Finale im eigenen Stadion ja eigentlich schon herbeigesehnt. Ne? Es war natürlich auch mal dieser Wunsch, der von Kai Bernstein ja auch so formuliert war, lag auch in der Luft. Es gab eine Choreo. Mein Gott, haben wir uns alle wieder Mühe gegeben, damit es bloß genauso knallt wie beim letzten Mal. Aber wir haben die Rechnung ohne die Hertha gemacht.
Ja.
Khalid.
Vor allen Dingen, wir haben die Rechnung nicht ohne Paul Dardai gemacht, weil.
Dass du gleich die Trainerfrage hier reinwirfst, in der ersten.
Nein, nein, naja. Naja, wir diskutieren ja jetzt hier nicht über den Trainer, aber man muss ja schon mal ansprechen oder in Frage stellen, warum halt Gersbeck von Anfang an im Tor steht. Ich meine, klar, Ernst war jetzt gegen Wien Wiesbaden nicht der sicherste, aber hat jetzt auch keinen groben Patzer gemacht. Von daher, das ist halt die erste Frage, die man sich schon stellen muss. Und warum er auf ein 3-4-3 oder 3-5-2, wie dem auch sei, umgestellt hat auf eine Dreierkette, die wir vorher wirklich nur in zwei Testspielen einstudiert hatten und das auch noch nicht mal gut, das bleibt mir ein Rätsel. Also in so einem wichtigen Spiel von Anfang an eine Systemänderung reinzuhauen, das ist schon äußerst fragwürdig. Und im Nachhinein hat er das halt auch so ein bisschen erklärt, dass halt viele Flügelspieler sozusagen auch krank waren. Ich meine, Rehse war ja auch nur auf der Bank. Und ja, auch so ein bisschen das Personal gefehlt hat. Das kam ja dann auch im Nachgang, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ja, ganz viele Spieler, 60% des Kaders war auch krank. Und
wie er das erklärt hat, wie er das entschuldigt hat auf einmal. Wahnsinn.
Ja, und das, aber ob man deswegen jetzt das System ändern muss, also man hätte auch mit dem Personal, was auf dem Platz stand, hätte man auch ganz normal das 4-2-3-1 spielen können oder 4-3-3 oder mit 4-4-2, was wir auf jeden Fall mit Viererkette, was wir ja immer hatten. Aber ja, das war's halt nicht und das hat man auch in der ersten Halbzeit, finde ich, gesehen. Nichtsdestotrotz muss man auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Ich meine, gut, wenn der ein oder andere nicht fit war, warum spielt er dann? Aber wenn wir davon ausgehen, dass da auch Leute standen, die hundertprozentig fit waren, dann war das ganz klar zu wenig. Von der Intensität her, von der Gier her, wir waren nicht wach. Also nach 5 Minuten kriegen wir ein Tor, was wir so ja schon in der Entstehung davor schon zweimal bekommen haben in der Rückrunde. Nämlich, dass eine Flanke in den Strafraum wegverteidigt wird und dann ist der Raum direkt am Strafraum nicht besetzt und dann kann der Gegner den Ball annehmen, kann nochmal irgendwie eine Priorette drehen und wirklich nervig, schießt aufs Tor, der Ball fällt ein Lauterer vom Fuß und dann steht es 1-0 nach 5 Minuten. Ja. Und einfach ein Tor, was einfach zu verteidigen ist, wo ich mich dann auch frage, wo ist der Lerneffekt, wo sind die Absprachen, warum sind die Räume nicht besetzt? Und da war ich eigentlich auch schon bedient nach 5 Minuten und in erster Halbzeit war ja dann auch nicht so viel. Also man muss klar sagen, Lautern hat hinten raus, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber hinten raus auch souverän gewonnen. Also, oder seht ihr das anders?
Also, ja. Also gar nicht. Alles richtig. Also, was ich auch nochmal zu diesem ersten Tor sagen will, ja, und das war ja gegen im Spiel davor auch schon so dieser Schuss aus der zweiten Reihe, der total verunglückt ist. Es ist ja nicht mal ein guter Schuss, der aufs Tor kommt. Es ist irgendein Rotzschuss, der dann durch Zufall in die Füße eines Mitspielers gerät, der dann frei vorm Tor steht und dann einfach einschieben kann. Das ist also auch mir völlig unbegreiflich.
Naja, das ist einfach zu erklären. Das ist eine völlig unkoordinierte Defensive, angefangen im defensiven Mittelfeld. Wir schimpfen immer so auf die Innenverteidigung, insbesondere Kempf. Aber letztlich, es prasselt ja jeder Ball, der in unsere Hälfte kommt, fast ungestoppt direkt auf unsere Innenverteidigung, weil irgendwie die defensiven Mittelfeldspieler völlig indisponiert sind. Die werden immer überrollt, sind nie an ihrem Ort. Ich frage mich immer, wo die sind, ja. Das ist ja diese Schüsse aus der zweiten Reihe, die sind so offen. Das haben wir gegen Wien Wiesbaden gesehen, wie du schon gesagt hast, Fahr. Das haben wir jetzt gegen Lautern gesehen. Gegen HSV werden wir das gleich auch nochmal besprechen. Und wenn dann aber auch die Verteidigung nicht konsequent rausrückt, ne, ich habe das in der E-Jugend gelernt, wenn einer rausschreit und normalerweise ist der Abwehrchef, dann rennen alle raus wie die Irren. Ne? Und wir sind da lethargisch rausgelaufen. Der Ball wird eben reingeschossen, wie schon erklärt wurde. Und dann stoppt den irgendeiner von den Lauterern im Strafraum, der da noch steht, und schießt ihn halt rein. Der würde locker im Abseits stehen, so wie zwei seiner Kollegen, ja, die ja auch noch frei waren. Aber dadurch, dass keiner rausrückt, dass keine Abseits-Situation geschaffen wird, kann er den Ball halt in den Maschen unterbringen. Sowas gehört ins Training, sowas gehört in den Kopf eines Abwehrchefs und da haben wir offensichtlich keinen richtigen. Also zumindest kann ich keinen erkennen.
Also wir haben es ja alle gemeinsam verfolgt, wie schon im letzten Podcast besprochen, zu Hause auf der warmen Couch. Es gab Snacks, es gab Drinks, ja, es war angerichtet für ein Fußballfest, aber die Luft war relativ schnell auch raus. Wir waren auch richtig bedient und dachten, in welche Richtung geht denn das jetzt hier eigentlich heute Abend, ne? Klar, Verunsicherung durch sowohl Aufstellung irgendwie als auch diese Gersbeck-Geschichte, ne? Dardai hat das ja dann doch auch versucht zu erklären. Im Vorfeld war er dann ja auch da noch im Interview, ne? Habt ihr das irgendwie auch noch in Erinnerung? Wo er das flapsig, wie er das ja immer so macht, verargumentiert mit den Worten, er ist jetzt einfach mal dran. Ne?
Und hat den Trainer noch nie im Stich gelassen.
Wir haben uns alle angeguckt, also warum ist der denn jetzt dran? Also was meldet man sich da an und sagt jetzt, also Trainer, hier, ne? So läuft das ja eigentlich nie. Ne? Also das hat uns ja irgendwie auch so ein bisschen generell stutzig gemacht, was da für Deals da irgendwie scheinbar im Hintergrund noch laufen. Nun gut, also ich würde aber behaupten, an Gersbeck lag es am Ende nicht, aber diese Unruhe, die dann da irgendwie natürlich mit einherging, haben wir ja eigentlich gar nicht nötig gehabt. Ne? Klar, Rehse, wie immer, dann auf einmal ein Faktor jetzt, sobald er dann drin ist, ne? Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, dass eine Mannschaft sich scheinbar erst mitreißen lässt, wenn irgendwie einer der Heilsbringer dann irgendwie eingewechselt wird. Jesus ist dann endlich auf dem Rasen erschienen und auf einmal war es irgendwie eine ausgetauschte Mannschaft. Oder wie hast du das erlebt, Khalid?
Nee, hast du vollkommen recht. Also alleine schon, ich glaube, das hat keine 20 Sekunden gedauert. Da ist der Rehse das erste Mal bis an die Grundlinie gewetzt wie ein Irrer und hat eine gefährliche Flanke reingeschlagen. Und ab da waren wir dann auch schon wesentlich besser im Spiel. Es war schon mehr Intensität, mehr Tempo. Und ja, vieles lief dann halt auch über Rehse. Es hat natürlich nicht alles geklappt. Das ist ja normal. Das ist ja, kann ja auch nicht immer alles klappen. Aber wir waren sofort gefährlicher. Wenn ich da noch an die Situation von Tabakovic erinnere, wo, das könnte eigentlich der Anschluss oder müsste vielleicht sogar sein, war auch eine Rehse-Vorlage. Also, sobald der Mann kam, war das ja wie du schon sagst, nochmal ein anderes Spiel. Aber dann kommt halt natürlich wieder so ein individueller Fehler, Butchalakis, der einfach klar, der spürt den Atem vom Gegenspieler im Nacken, aber nichtsdestotrotz muss dann auch ein griechischer Nationalspieler trotz Atem im Nacken in der Lage sein, einen Pass sauber an den Mann zu bringen, aber nein, genau in den Fuß des Gegners rein, zack, Konter, 3-0 und dann war die Messe natürlich gelesen, also absolut gebrauchter Tag, mega, also ich bin immer noch mega enttäuscht, weil ich hab ganz fest wirklich damit gerechnet, dass wir mal das Finale erreichen und zu Hause gegen Lautern auf so eine, auch schon emotionslose Art und Weise mit so wenig Gegenwehr rauszufliegen, das war echt bitter und da werde ich echt noch, ja, für, Saison ist fast schon abgehakt hier, also wirklich.
Also gut, die hast du ja letzte Episode schon abgehakt. Das lassen wir uns mal noch nicht nehmen, ja, also da könnte ja vielleicht doch noch ein bisschen was passieren. Also wir können auf jeden Fall den DFB-Pokal abhaken, leider mit viel Wehmut, ja, und sang- und klanglos am Ende, also wie wir es eigentlich gar nicht verdient haben, gerade im Pokal, ne, also ich meine, da war ja wirklich ein bisschen Feuer drin und vor allem Hoffnung, so. Die ist mal wieder raus, weil die Hertha ist ja klar, wenn es um was geht, ne, bei uns, ja, wenn wir performen müssen, um irgendwas zu erreichen, dann wissen wir doch eigentlich. Eigentlich wissen wir es besser, ne, dass das meistens nicht klappt.
Also ich würde es vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen relativieren, obwohl meine Enttäuschung kurz danach oder währenddessen auch riesig war. Aber als der Dardai dann gesagt hat, dass die sich aus dem Trainingslager erst ein Norovirus, dann eine Grippewelle, dann Corona auch noch, also und die Spieler irgendwie fit gespritzt sind und so weiter und so fort. Ich meine, man kennt es ja selber, ne? Wenn du krank bist, wenn du dich nicht fühlst und irgendwas machen musst, auch wenn sowas Wichtiges ist, aber der Körper einfach nicht mitmacht und wir wissen nicht, in welchem Zustand sich die Spieler da befunden haben. Also ich würde da tatsächlich mal so ein bisschen so eine kleine schützende Hand dann doch drüber legen wollen. Oh. Ja, also so im Nachhinein, es ist halt menschlich. Wenn du krank bist, wenn du dich scheiße fühlst, egal welchen verkackten Virus du hast, dann kannst du keine Höchstleistung bringen, schon gar nicht dann auf dem Niveau. Und dann kommt ja auch eine sehr motivierte Lauterer Mannschaft mit großem Anhang. Die haben auch viel vor und die sind dann aber fit. Und das ist dann der Unterschied vielleicht. Ja, also so ein bisschen relativieren möchte ich es dann doch, sofern das wahr ist, was da gesagt wurde. Aber ich meine, gut, der hat jetzt auch keinen Grund, irgendeinen Scheiß zu erzählen. Also ja, es wird schon so sein. Und wenn man sich auch die Reservebank anguckt, da war dann auch nicht mehr viel. ja, ist ja so, den Rehse hat er dann auch tatsächlich schon zur zweiten Halbzeit gebracht, obwohl eigentlich angedacht war, den 15 bis 20 Minuten spielen zu lassen. Und dann hat er gemerkt, ja, fuck, geht nicht. Also direkt reingeschmissen, hat ja auch insoweit funktioniert. Aber das zeigt ja auch schon, dass da irgendwas im Argen ist und dann muss man vielleicht an der Stelle einfach mal, also Dardai hat es ja auch gesagt, so der Jahresbeginn 2024 war kein guter und für Hertha kein guter Jahresbeginn und dann ist es vielleicht doch einfach ein bisschen Pech auch an der Stelle, wenn die alle nicht richtig fit sind, ja, also nur mal so.
Aber wenn jemand nicht fit ist, dann sollte er nicht spielen.
Wen willst du denn dann aufstellen, wenn zwei Drittel der Mannschaft nicht fit sind? Willst du dann die, weiß ich nicht, aus der zweiten Mannschaft noch irgendwelche Spieler nachrücken lassen? Das geht ja
naja
auch
gut,
nicht.
Aber zwei Drittel einer Mannschaft, da bleibt ja noch ein Drittel übrig. Also bei der Größe des Kaders, ich meine zum Beispiel so ein Jindawi, der spielt ja jetzt gerade überhaupt gar keine Rolle mehr. Wenn ja, ich dann argumentiere, ich habe aufgrund von Krankheiten zu wenig Flügelspieler und da sitzt dann auch noch ein Kranker auf der Bank oder so, warum spielt dann ein Jindawi nicht von Anfang an? Warum? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht 11 oder 13, 14 fitte, hundertprozentig gesunde Spieler hatten. Also das glaube ich nicht, aber man kann mich gerne eines Besseren belehren. Und dann frage ich mich, okay, dann spiele ich halt lieber mit den Gesunden und wenn ich dann verliere, dann ist ja meine Erklärung ja auch viel glaubwürdiger als so. Also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, schaut mal, die waren ja alle nicht fit, ja, warum spielen die dann? Also bitte.
Ja, wir wissen es halt nicht und wir werden es auch nicht rausfinden wahrscheinlich, nee, ne? Weil uns ja jetzt niemand sagen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du dir im Trainingslager oder so irgendwas einfängst, dann grassiert es überall. Da, also gerade so ein Norovirus, hast du gar keine Chance. Also das geht ja überall rum. Corona dann auch noch dabei, alles so hoch ansteckende Sachen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die alle nicht so richtig fit waren und dann mehr oder weniger fit gespritzt wurden oder ein paar Ibos reingeballert und jetzt macht mal, aber... Wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nicht rausfinden.
Es sollte nicht sein dann, scheinbar, ne? Also man muss sich damit abfinden, zumal Lautern ja auch einfach, da waren wir uns ja auch einig, die haben uns einfach durchschaut und haben sich perfekt aufgestellt, super kompakt, da war gar keine Chance durchzukommen. Und die haben das schön runtergespielt und wir waren einfach nicht gut genug für dieses Spiel. Muss man einfach einsehen, ne? Also entweder taktisch und aber auch körperlich und sowieso mit der ganzen Emotion irgendwie, wow, schade. Einfach schade und bitter und mal wieder eine vertane DFB-Pokalsaison zu Ende gegangen. Kümmern wir uns um den nächsten Tiefpunkt in dieser vergangenen Woche, ja, weil es ging ja einfach weiter mit dem nächsten Heimspiel. Und Florian, willst du mal nachladen hier? Der HSV lag uns ja eigentlich bisher auch ganz gut, dachten wir. Ne? Und es waren ja immerhin dann doch auch nochmal 60.000 im Stadion. Ne? Topspiel abends. Es kam dann doch alles ganz anders, als wir dachten.
Ja, also wir haben ja alle 1-1 getippt. Nee, du hast, glaube ich, einen Sieg getippt, aber es war dreimal 1-1 da. Und da waren wir ja völlig überraschenderweise mitten im Spiel dann auch mal kurz ganz nah dran. Der HSV hat uns aber eigentlich verdient geschlagen, und zwar ziemlich verdient. Die haben uns nämlich schon in der ersten Halbzeit klar die Grenzen aufgezeigt, wobei es da chancenmäßig eigentlich unentschieden stand, zumindest was die Aluminiumtreffer anging. Das war schon spektakulär. Zwei Kopfbälle, die eigentlich rein mussten. Ja, tausendprozentige gehen ans Metall. Und das wäre schon interessant gewesen, wenn eins davon reingegangen wäre, war es aber nicht, und so blieb es spannend. Und dann kam natürlich auch noch der Protest, den du vorhin angesprochen hattest mit den Tennisbällen. Der war dann sensationell lang von den Herthanern. Der HSV hatte schon in der ersten Halbzeit angefangen. Die Herthaner haben es sage und schreibe 32 Minuten lang geschafft, das Spiel zu unterbrechen, sodass es kurz vorm Abbruch stand. Und als es dann endlich weiterging, da kam Hertha erstmal wie die Feuerwehr, aber irgendwie auch brotlos. Und der HSV hat dann in klassischer Hertha-Gegner-Manier aus der zweiten Reihe, entweder eben, wie man es so macht, in den Strafraum reingeballert oder direkt ins Tor. Aus meiner Sicht gesehen war es ein haltbarer Ball, schwer zu sehen für Ernst. Muss er eigentlich haben, aber da kann man ihm auch jetzt nicht so viel Vorwurf machen. Ich meine sogar, dass Leistner noch leicht mit dem Oberschenkel dran war und den noch so ein bisschen touchiert hat. Und dann schlug das Ding halt ein und dann war das Thema Sieg oder Unentschieden an dieser Stelle für mich eigentlich schon wieder gegessen. Aber wir haben die Rechnung ohne unseren Tabakovic gemacht, der doch tatsächlich immer mal wieder frei vorm Tor auftaucht. In der Zwischenzeit kam aber dann auch Rehse, und ohne den Rehse wäre es auch nicht gegangen, denn der hat quasi dafür gesorgt, dass das Ding so richtig gefährlich wurde, sodass Tabakovic den abstauben konnte. Nichtsdestotrotz war das wieder so ein Spielzug, der eigentlich immer nur den Hertha als einziges in der Offensive kann, nämlich lang und weit auf die Flügel. So hat Rehse den Ball eben bekommen, dribbelt sich zur Mitte an der Strafraum Grenze durch, zieht ab und Tabakovic staubt ab. Ja, und dann war für mich wieder eine Chance im Spiel, auch wenn wir sie nicht verdient hatten. Aber wie gesagt, dann wechselt der Trainer vom HSV eben nochmal einen Spieler ein, der eben auch Tore schießen kann. Und dann wird eben ein Außenspieler vom HSV überrannt. Dann kommt die Flanke rein, der ist völlig frei und köpft das Ding völlig freistehend in die Maschen. Und da siehst du halt, was wir für Probleme haben bei Dingen, mit denen wir nicht rechnen. Ne? Also es ist einfach so, kommt ein Spieler rein, kommt Unruhe rein, Zuordnung fehlt, der kommt völlig frei zum Kopf, weil das war ja nicht mal überraschend. Das war ja so, dass die Innenverteidigung da war. Wir hatten sogar Überzahl im Strafraum. Völlig frei köpft er das Ding in die Maschen und dann war es halt dann endgültig gelaufen. Verdienter Sieg für einen HSV. Und letztlich haben wir in jedem Spiel die gleichen Probleme und in jedem Spiel die gleichen Fehler. Und da muss ich dann tatsächlich nochmal sagen, solche Probleme haben wir schon die ganze Saison. Und auch diese Probleme, die wir gegen Lautern hatten, die haben wir schon die ganze Saison. Die sehen wir immer wieder. Und deswegen zählen für mich Ausreden wie so eine Erkrankung nicht. Da muss ich Khalid vollkommen recht geben. Da muss man denen dann eben junge Leute reinbringen oder den Jindawi, der wirklich Temperament reingebracht hat. Das haben wir gegen Lautern vermisst. Das haben wir gegen den HSV jetzt wieder vermisst. Der Rehse bringt die Impulse rein, aber das reicht einfach nicht. Ja? Und wenn der Rehse eben nicht fit genug ist, dann kann er nicht 90 Minuten stürmen. Und insofern haben wir da echte Probleme. Und ich sehe ein bisschen schwarz. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich Richtung unteres Tabellendrittel. Wir haben da auch nicht mehr so viel Vorsprung. Und wenn es so weitergeht, dann müssen wir uns ernsthaft mit dem Abstiegskampf beschäftigen.
Da sind wir hoffentlich noch nicht angekommen. Vielen Dank für deine umfangreiche Analyse gegen den HSV. Vor allem diese 32 Minuten, wollen wir darauf nochmal kurz eingehen. Also dieser DFL-Protest, ja, der ist ja mittlerweile, glaube ich, bei jedem angekommen. Ne? Investorendeal, 1 Milliarde Euro sollen da fließen in die Digitalisierung und so weiter und so fort. Vermarktung der Clubs in der ganzen Welt. Soweit so interessant und so richtig vielleicht auch, dass man da ein bisschen mehr rausholen kann. Ja, im Gegenzug 8% und auf 20 Jahre alles angelegt. Finden natürlich viele Menschen, die lange zu Fußballvereinen gehen und sagen, das ist eigentlich ein Fan-Ding, gar nicht so geil. Trotzdem wurde abgestimmt, um das jetzt kurz zusammenzufassen, und ganz knapp dafür. Der Unmut ist relativ groß. Also von Bannern brauchen wir gar nicht mehr reden. Also das ist ja schon Standard, ja. Aber die Proteste nehmen zu. Ne? Also in Köln sind da irgendwie Schokotaler geflogen, auch in Freiburg war irgendwie unterbrochen. Aber in Berlin natürlich haben wir mal wieder den Bogen überspannt und haben Tennisbälle geworfen. Ja? Also und nicht zu knapp. Also die dachten ja auch, okay, ne, das war ja am Anfang schon mal eine kleine Runde, ein bisschen was geworfen und dann alles klar, ist angekommen, aber also wie viele Säcke Tennisbälle diese Jungs und Mädels da reingeschmuggelt haben müssen, das ist ja der Wahnsinn. Da musst du ja, also da, was für dicke Jacken, ne? Also da musst du ja überall in der Unterhose, unterm Käppi, müsste irgendwas Gelbes hervorgeblitzt haben. Und alle Ordner, also in Ehren, ja, aber.
Die haben ja noch Schleudern mit ins Stadion. Ja,
so Hundeballschleudern.
Ja. Naja, natürlich, ja, weil die Tatanbahn dazwischen ist und ja, einige Bälle ja auch aus der Ostkurve kamen, ja. Hatten die ja auch Schleudern dabei.
Also die Kommentatoren, die haben keine. Die Kommentatoren haben 20, 25 Minuten gebraucht, bis sie gecheckt haben, warum die so weit werfen können.
Ja.
Ansonsten
ja.
Haben die die ganze Zeit gestaunt darüber, was die Hertana-Fans alles so werfen können.
Ja. Also, warum die nicht die Einwürfe übernehmen unten auf dem Rasen. Ne? Ja. Also gut, lange Rede, das ging ordentlich lang, 32 Minuten und im Nachhinein haben die Harlequins, glaube ich, sich maßgeblich irgendwie erklärt und waren auch bereit, da den Abbruch in Kauf zu nehmen. Alles für die gute Sache. So, jetzt kann man natürlich sagen, wo fängt ein Protest an, Sinn zu ergeben, wo hört er dann irgendwann auf? Ja, ein paar Minuten, ja klar, kann man mal kurz Hallo sagen und dann ist auch wieder gut und dann steht wieder der Fußball im Vordergrund. Oder man überspannt den Bogen, so wie jetzt bei uns. War es zu viel oder ist es genau jetzt erst richtig angekommen? Weil ein Protest ist ja auch erst ein Protest, wenn man ihn wirklich merkt und wenn er wehtut und zwar auch allen Beteiligten.
Ja, das hast du jetzt im Nachgang, hast du nochmal gut die Kurve gekriegt. nachdem du zweimal gesagt hattest, der Bogen wurde überspannt. Also für mich wurde der Bogen überhaupt gar nicht überspannt, weil der Bogen wäre überspannt gewesen, wenn das Spiel hätte abgebrochen werden müssen oder wenn man das hätte abbrechen. Also wenn es der Schiedsrichter gesagt hätte, hier ist vorbei. Aber so war es ja nicht. Also man hat ja auch kommuniziert, der Dada ist ja auch in die Kurve gegangen. Dann ist man ja nochmal in die Kabine gegangen, rausgekommen. Und da wissen die Fans ja auch, okay, jetzt gehen die in die Kabine. Wenn sie rauskommen und wir werfen nochmal, dann wird es wahrscheinlich abgebrochen. Also das war, denke ich mal, auch schon von Seiten der Fanszene auch so ein bisschen kalkuliert. Und ich finde das auch ein wichtiges und legitimes Thema, weil es ja auch irgendwo gesellschaftlich, ja, auch die Gesellschaft irgendwo abbildet. Ne? Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Kapitalismus ist ja auch, wird ja teilweise auch immer extremer und die Fans haben einfach Angst davor. Es ist ja was anderes, ob du einen Investor, wie wir ja jetzt auch haben, im Verein hast, der halt Anteile hat und wo man Sorge hat, okay, der kann so ein bisschen das Vereinsgeschehen mitlenken. Wenn du jetzt aber einen Investor auf dieser Ebene hast, wie die DFL, da muss man ja auch echt Sorge haben, dass jetzt vielleicht der DFB-Pokal in 5 Jahren in Saudi-Arabien stattfindet, weil dann der Investor sagt, ja, wir wollen Gewinnmaximierung, jetzt mal wirklich ganz extrem, ne? Also muss ja nicht sein, aber kann ja auch irgendwo in Asien sein oder veränderte Anstoßzeiten. Wir spielen jetzt, Freitag um 12 Uhr, weil die Südkoreaner dort gerne Fußball gucken und wir wollen halt als Investor, haben wir was zu melden und wir wollen das Maximale an Geld rauspressen und dagegen sind diese Leute halt und ich bin da ehrlich voll und ganz mit dabei und ich finde das absolut okay und dann muss so ein Protest auch wehtun, wenn du da wie bei HSV 2 Minuten lang die Bälle wirfst, da freut sich der Kommentator und ja super, geht weiter und dann ist es sofort wieder weg, aber in dem Fall hat es halt, waren halt wirklich alle genervt, die Kommentatoren, die waren richtig genervt und dann dachte ich mir so, ja geil, hat jetzt wirklich mal was gebracht und es wird auch mal wirklich auch im Nachgang darüber diskutiert, aber leider halt nicht darüber, worum es eigentlich geht, nämlich die Sachen, die ich angesprochen habe, sondern es wird dann wieder mit dem Finger auf die Ultras gezeigt hier und haben ja den Bogen beinahe überspannt oder haben ihn überspannt. So, nein, diskutiert doch mal über die Sache. Die haben für etwas demonstriert, was vielleicht dann doch nicht ganz so gut für die Bundesliga ist, ne? Denkt doch mal drüber nach, aber ja, mal schauen, was da noch passiert. Also ich finde es absolut legitim und es gibt halt auch Wichtigeres als Fußball, ne? Gerade wenn der Fußball dazu genutzt wird, um noch mehr Geld irgendwo rauszupressen für Leute, deren Taschen eh schon voll sind. Also bitte.
Und ich setze da mal noch einen drauf, Khalid, weil du ja sagst, der Bogen wäre überspannt gewesen, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre. Selbst das hätte ich okay gefunden bei so einem Protest, weil man einfach sagen muss, schau dir die Bauern an, die blockieren die Stadt mit ihren Traktoren, schau dir die Klimaaktivisten an, die sich auf die Straße kleben. Das ist nun mal der Protest, der Wirkung zeigt, ja. Der nervt die Leute, der stresst die Leute, aber irgendwo muss man ja an die Leute ran, dass sie überhaupt mal wach werden, ja. Da sind ja diese Tennisbälle, Pipifax, da sind 32 Minuten Pipifax, ja. Und wenn man sich anhören muss, von diesen Kommentatoren, wie die ganze Zeit wie Papa, der seinem Sohn das Köpfchen streichelt und sagt, jetzt ist ja auch mal gut, mein Junge, genervt sind und sich da übersteigern in ihren Lästereien und ihrem Ärger darüber, die machen sich doch die Taschen voll. Na, das sind doch die quasi an diesem Investorendeal mitverdienen. Da kommt dann mehr Geld am Ende in die Vermarktung. Somit können die bessere Verträge abschließen und kommen da von oben herab und machen sich über die Fans lustig. Und die nehmen das in Kauf, wie du schon gesagt hast. Die nehmen in Kauf, dass so ein Spiel abgebrochen wird, weil die Sache über einem einzelnen Spiel steht. Ja? Und das finde ich absolut okay. Das finde ich absolut richtig. Das ist Protest. So funktioniert der nun mal. Ja? Mhm. Und da ist ja auch niemand zu Schaden gekommen. Also von daher, die Gründe sind alle durch dich genannt, Khalid, aber man darf da ruhig mal richtig auf den Putz hauen. Da bringt es überhaupt nichts, ein paar Schokotaler für 10 Minuten in den Ring zu werfen.
Ja, und ich bin auch, will ich nochmal abschließend sagen, ich bin auch ein Stück weit stolz, weil das macht für mich auch die Hertha aus und das macht für mich auch Berlin aus, dass wir halt dann in solchen Geschichten halt auch wirklich richtig oder gar nicht hätte. Habe ich ja auch in die Gruppe geschrieben. Also hier so mal 2 Minuten mal so aus Hamburg ein paar Bälle, ja, kannst du die Bälle behalten, Alter. Entweder machen wir das richtig oder eben gar nicht.
Ja.
Finde ich geil.
Fahr, du aus Anwaltssicht.
Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Tennisbälle schmeißen ist nichts Schlimmes, tut niemandem weh, keine Körperverletzung oder ähnliches. Alles
kam
gut.
Niemand zu Schaden, ne?
Aber das haben die Kommentatoren noch gesagt. Was würde denn passieren, wenn einer durch so einen Tennisball verletzt wird? Was passiert denn, wenn einer mal nicht hinguckt und kriegt so ein Ding an den Kopf? Ja nix, okay. Mann, nix. Ja, der bindet sich auf den Boden, ja, wie die Fußballer das besonders gut können, steht wieder auf und dann war's das.
Ich glaube, so, selbst wenn du so einen Tennisball, naja, mit so einer Schleuder.
Ja, der kann schon.
Das wird wehtun. Aber da wird niemand eine Platzwunde davon tragen.
Ja, also es ist ja auch nicht passiert. So, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Von daher ist das jetzt juristisch hier gar nicht zu bewerten. Das ist alles danke. Gut. Wir wollen das Thema nicht noch weiter in die Länge.
Versuchte Körperverletzung.
Versuchte. Mal das. Weil
fahrlässige.
Dann brauchst du ja den, ja, wenn du triffst, aber wenn du sagst, versuch, dann musst du ja zumindest den Vorsatz haben, jemanden treffen zu wollen. Ja, und das kann man ja, glaube ich, ausschließen. Darum ging es ja nicht bei dem Werfen der Tennisbälle. Und nochmal zu dem Thema, also ich will ja niemanden anprangern, aber wer schon mal im Olympiastadion war, der weiß ja, wie gut die Sicherheitskontrollen da sind. Also brauchen wir uns auch nicht. Ich habe da selber auch mal gearbeitet, also alles cool. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich hätte bestimmt 2-3 Bälle entdeckt, aber wir wissen, wie es ist. Das ist zu einfach. Also,
Aber also dieser Batzen ist einfach unglaublich groß gewesen, der da reingekommen ist. Das hörte ja wirklich einfach nicht.
Vielleicht haben sie die auch anders reingeschmuggelt, schon am Abend zuvor, weißt du, irgendwelche Kisten mit Tennisbällen unter die Bänke gestellt. Ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass die so alle, jeder Einzelne sich jetzt mit Tennisbällen vollgepackt hat, weil das fällt schon auf.
Oder über einen Zaun geworfen irgendwo. Geht ja auch, kein Thema.
Es gab ja bei, ich weiß gar nicht, bei Wumms oder irgendeinem anderen lustigen Meme-Portal so eine Fotomontage. Hertha-Fans auf dem Weg ins Stadion unter der Hertha-Käppi einfach so 10 Tennisbälle da am Fuß.
Und der aber Käppi musste ja abnehmen.
Weiter, also. Ordner sagt weiter, nicht die Schlange aufhalten. Weiter geht's. Großartig. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, machen wir noch einen kleinen Schlenker über das Transferfenster. Flo, hast du das ein bisschen genauer beobachtet, ne? Was da noch zum Schluss passiert auf einmal, womit wir alle nicht gerechnet haben, weil die Kasse ist ja eigentlich leer gewesen.
Ja, wir haben so ein Riesentalent, also ich kenne ihn nicht, aber Riesentalent aus England verpflichtet, Ibrahim heißt er, 19 Jahre alt. Hat eigentlich noch nichts geleistet, aber soll wohl wirklich ein spektakulärer Spieler sein und ich glaube, wir haben ihn
nicht geliehen. Ja, so wie wir halt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben ihn nicht geliehen, sondern tatsächlich richtig verpflichtet. Aber irgendwie Arsenal, ne? War das, genau, vom FC Arsenal. Und die haben sich aber irgendwie so eine Klausel gesichert, dass wenn er irgendwie verkauft wird, dass sie dann einen riesen Batzen davon abkriegen. Ansonsten müssen die den halt unterbringen irgendwo, weil der halt keinen Kaderplatz kriegt bei denen und dazu ist er halt zu viel wert und da haben sie sich gedacht, die zweite Liga in Deutschland, die ist vielleicht genau richtig. Hertha ist ja nun auch für die Entwicklung von jungen Spielern bekannt und tatsächlich kann er da eingesetzt werden, wo es bei uns am meisten wehtut, in der Defensive und zwar im defensiven Mittelfeld. Das ist wohl seine Hauptposition. Aber wie heißt es so schön, ne? Hertha verpflichtet ja grundsätzlich nur diese polyvalenten Spieler, also die alles können, aber nichts richtig. davon, ja, siehst du doch, oder? Also ich meine, wir haben, guck dir Leute wie Karbovnik an, die verschiedene Positionen spielen, aber immer wieder enttäuschen. Duziak, der nur auf der Bank sitzt, der kann auch auf ganz vielen Positionen spielen. Marton Dardai überzeugt auch nicht, kann auch defensiv alles besetzen. Also ich kann das jetzt immer so weiter erzählen, aber Fakt ist, wir haben da Riesenprobleme. Haben jetzt wieder so einen jungen Spieler ohne Erfahrung verpflichtet. Ich kann nur hoffen, dass der uns hilft, aber ich glaube nicht, dass er uns sofort weiterhilft. Und deswegen befürchte ich, dass es nicht so wahnsinnig viel bringt, den jetzt verpflichtet zu haben. Aber es wurde ja auch gesagt, er ist ein Vorgriff auf den Sommer.
Weil ablösefrei im Sommer gewesen und jetzt aber trotzdem schon ohne Ablöse bekommen, ne? Hat doch Benny Weber da irgendwie noch im Interview irgendwie durch die Blume erzählt. Ne?
Gut verhandelt, würde ich sagen. Also dann kann er sich schon mal an das Umfeld gewöhnen und vielleicht wird er ja das ein oder andere Mal schon reingeschmissen. Vielleicht haben wir auch einfach diesmal Glück. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich meine, wie viele Top-Talente wir schon verpflichtet haben und die sind dann nichts geworden. Vielleicht verkaufen wir den in 2-3 Jahren wirklich mal für 40 Millionen und jubeln.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Und dafür gibst du dann 30 Millionen an den FC Arsenal wieder ab.
Das sind immerhin 10 Millionen Gewinn.
Ja, okay, also. Ja, wer gewinnt?
Nach Adam Riese ist das eine Menge Geld.
Und die können wir dann in der dritten Liga gut gebrauchen.
Adam Riese, den sollten wir mal verpflichten, ey. Der klingt gut. Für die Abwehr. So, am Sonntag müssen wir erstmal wieder ran in Greuther Fürth. 13:30 Uhr. Mal wieder früh aufstehen, Khalid, ne? Am Sonntag.
Was willst du mir denn damit sagen? Das gibt's ja gar nicht, ey. Also,
die Zeit
als ob ich auch hier vorbei. So ein Hänger wäre.
Ich beneide dich ja, dass du sonntags einfach ausschlafen kannst. Bei mir ist um 6 Uhr Schluss mit 2 Kindern, weißt du, wie das ist. Gut.
Nee, weiß er eben nicht.
Doch, hat er noch im Job.
Hey, hat er Leute, noch, das ist hier ein Hertha-Podcast. Was ist los mit euch?
Es geht ja nur, ich übe ja indirekt Kritik an der Anschlusszeit. Weißt, ich bin ja auch so ein, ich war auch so ein Protestler. Weißt du?
Und das kriegt der Khalid dann ab.
Okay. Das kriegt der Khalid ab.
Ja. Gut, kann das aber nicht ändern.
Greuther führt. Ja, wir machen jetzt keine Wortspiele. Ja, bitte.
Ach, oh, schade, ey.
Du bist doch bekannt für deine schlechten Wortspiele. Also.
Ich versuche es zu vermeiden. Ja? Wer führt zuerst in Fürth?
Oh mein Gott, ey. Hertha.
Ja.
Klar, wer sonst?
Gibt dir noch eine richtige Antwort.
Ja, was soll ich sonst sagen? Also, übrigens, Fürth ist, könnt ihr euch noch erinnern, in der Hinrunde haben wir die 5-0 aus dem eigenen Stadion geballert. Und ja. ich weiß gar nicht wie und warum, aber die sind jetzt auf Platz 4 und sind in der Heimtabelle auf Platz 2. Also, Heide Witzker, wie haben die das gemacht, frage ich mich. Das werden wir ja jetzt am Wochenende eigentlich hoffentlich spüren. Nicht sehen. Ja, ich hoffe nicht, aber ja, Platz 4, Heimtabelle Platz 2. Wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass wir auswärts stark sind. Der Januar ist verhext. Ich kann nur hoffen, dass alle Spieler mal wieder einigermaßen fit sind oder wir 11 fitte Spieler zusammenbekommen. Aber es steht und fällt halt mit dem Rehse, ganz klar, der muss fit sein und von Anfang an spielen, wenn wir dort was holen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich aber auch, dass wir, ich sag das ja immer, ich glaube dann auch, dass wir gewinnen, bla bla. Ich hoffe einfach nur, dass wir gewinnen. Was soll ich sagen? Also rational betrachtet ist es, wenn ich Geld wetten würde, würde ich wahrscheinlich eher auf Fürth setzen, weil alles spricht eher dafür. Aber ich tippe trotzdem, dass wir 2-1 gewinnen und einfach wieder so einen kleinen Befreiungsschlag haben, weil die Qualität ist ja da. Es sind ja auch wirklich Dinge, die wir ja sogar sehen. Das heißt, das muss ja dann auch irgendwie ein professionelles Trainerteam sehen. Und Ach, ich hoffe einfach, dass wir die kleinen Dinge auch langsam mal wieder ein bisschen in den Griff bekommen, ne? Also von daher 2-1. Ja, da ist der Wunsch aber Vater des Gedanken, sage ich mal.
Fabian, kommt jetzt der Befreiungsschlag?
Ich habe nur einen flammenden Appell an alle, die es hören. Bitte, verteidigt mal vernünftig. Ein Spiel lang. Ja, diese Gegentreffer, die wir kassieren, wir haben es schon mehrfach gesagt, ich habe es auch schon mehrfach moniert, das ist eine Katastrophe. Das ist also 3 Tore da, 3 Tore da, 2 Tore da. Das, nee, es geht nicht. Also das, wie Khalid richtig sagt, das muss man sehen. Das sehen alle und das müssen auch die Trainer und alle, die dazugehören und auch die Spieler erkennen. Ja, man kann so nicht bestehen und schon gar nicht um den Aufstieg irgendwie mitspielen, wenn man so scheiße verteidigt und das fängt spätestens ab Mittelfeld an, sage ich mal. Ja, also und da muss was passieren, da muss auch ein Ruck durch alle gehen und das müssen die jetzt zwingend in den Griff kriegen. Ja, also es ist auch wirklich 5:12, Rückrunde läuft und so viele Spiele gibt's auch nicht mehr und da kommen noch ein paar wirklich schwere Gegner auch auf uns zu und Greuther Fürth würde ich jetzt schon auch fast dazu zählen, wie Khalid ja schon richtig, oder du auch gesagt hast, Khalid hat's gesagt, dass die sich da scheinbar unbemerkt nach oben geschlichen haben und eine super Statistik haben. Der Fokus muss jetzt darauf irgendwie liegen, weil vorne geht immer irgendwas und auch wenn der Rese spielt und auch andere, da kriegt man schon immer ein Törchen hin, vielleicht auch mal 2. Und das reicht ja dann in der Regel auch, sofern du hinten vernünftig verteidigst und die Bude da hinten zuhältst, ja, also das muss irgendwie funktionieren und wenn das funktioniert, dann gewinnen wir solche Spiele auch und dann würde ich mich auch Khalids Tipp mit dem 1-2, also 2-1 für Hertha anschließen, aber ich bin da skeptisch, weil wenn ich auch ich sehe nicht, dass da irgendetwas passiert, ja, Kempf hat schon wieder katastrophal gespielt gegen den HSV, da war wieder so ein mieser Fehlpass dazwischen, wo ich mich auf der Stelle übergeben könnte und ich verstehe es einfach nicht und wenn der dann auch immer wieder aufgestellt wird und ich weiß und es gab ja auch vor ein paar Spielen vor dem, ich glaube nach dem Wiesbaden-Spiel, auch ein Einzelgespräch mit ihm, ja, zwischen Trainer und Spieler und man dachte so, ja, okay, der ist jetzt motiviert, der reißt sich zusammen. Nee, das ist einfach Kacke, das Niveau reicht nicht und wenn er dann aber auch immer wieder aufgestellt wird, dann muss ich natürlich auch den Trainer hinterfragen, warum machst du das, wieso setzt du ihn nicht mal auf die Bank oder nimmst ihn gar nicht erst mit mal ins Spiel und lässt ihn mal in Ruhe drüber nachdenken oder wer weiß, woran es liegt, dass er so ein Leistungstief hat, aber da muss definitiv was passieren und das will ich auch sehen und wenn es funktioniert und wenn die sich das zu Herzen nehmen, dann kann das klappen. Ich glaube, dass es gegen Fürth für einen Sieg nicht reicht. Und ich tippe auf ein 1-1.
Flo, Ladehemmung bei Tabakovic und Konsorten. Wer soll denn überhaupt in Fürth für uns Tore schießen?
Nö, Ladehemmung stimmt ja gar nicht. Also ich meine, wer als Stürmer den Pfosten trifft und das Tor, ja, und quasi für Gefahr sorgt. Und da war Tabakovic vorne weg. Also der war der Einzige, der neben Riese, wenn er dann eingewechselt wurde, eben für Gefahr gesorgt hat. Der hat eine Daseinsberechtigung und dem kann man auch keine Ladehemmung unterstellen. Es ist tatsächlich so, wir haben unsere Offensivmomente. Das ist ja wirklich das Einzige, was wir können. Das Problem ist halt nur, wenn wir dann offensiv werden, dann sind wir plötzlich defensiv überfordert, weil wir komplett die Zuordnung verlieren. Und wenn wir tief stehen, dann presst meist der Gegner so intensiv, dass wir keine Lösung finden und entweder den Ball verlieren, was ja auch Kempf gezeigt hat, indem er einen quasi Querpass zur Ecke gegen HSV ins Aus gespielt hat.
Gruselig.
Alter Falter, ich hätte da fast gekotzt. Aber egal. Das sind die Momente, also so diesen Fußball sieht man. Wir können tatsächlich vorne gefährlich werden, auch gegen einen Gegner, der uns heillos überlegen ist. Die Chancen kannst du an einer Hand abzählen, aber sie sind da. Und mit solchen Chancen kannst du ein Spiel entscheiden. Aber wenn du dann mal hinten gut stehst, dann passieren die individuellen Fehler. Oder wenn du hinten halt einfach schlecht stehst, dann schießen sie aus der zweiten Reihe. Es geht ständig irgendwas aufs Tor und irgendwas geht dann eben auch rein. Und ich fürchte, gegen so eine gut aufspielende Mannschaft wie gegen Greuther Fürth werden wir da auswärts nicht viel Land sehen. Also das wird nicht so wahnsinnig viel besser sein. Da müsste ja auch so ein bisschen Motivation in die Köpfe rein. Und bei Rehse reicht es nicht für ein ganzes Spiel. Und deswegen glaube ich nicht, dass er von Anfang an kommt. Und insofern, ich meine, schaut euch das Spiel an, was Fürth in Pauli gespielt, bei St. Pauli gespielt hat. Der Spitzenreiter hat 2-0 geführt und Fürth kommt zurück und macht 2 Dinge und es steht 2-2 und hinten raus haben sie dann doch noch verloren. Aber das muss wohl ein spektakuläres Spiel gewesen sein. Das musst du erstmal bringen. Zu dem Zeitpunkt waren sie ja sogar noch unter den ersten 3. Ja? Wie sollen wir die schlagen? Mit dieser Defensive, wie sollen wir die schlagen, wenn wir nicht kompakt verschieben können, wenn wir nicht, ich sehe das nicht, ich habe das bei Lautern und beim HSV gesehen, die kompakt auf den Ballführenden geschoben haben, mit dem ganzen Team, die Lücken sind nicht größer geworden und das ist das, was ich schon oft angesprochen habe, du musst als eine Abwehrreihe und als eine defensives Mittelfeldreihe, musst du kompakt verschieben und zwar als ganze Gruppe in Richtung des Ballführenden, damit keine Lücken entstehen, das können wir faktisch nicht und das hätten wir in der Winterpause einstudieren müssen und keine Dreier-Dings da, Dreierreihe mit einem neuen Spielsystem. Und das fehlt uns jetzt. Und deswegen, egal wie viele Tore wir vorne schießen, ich habe das Gefühl, der Gegner schafft es immer mindestens genauso viele oder ein Tor mehr zu schießen. Und das wird Fürth auch schaffen und deswegen tippe ich ein 2-2.
Gib uns Hoffnung, Nick.
Ich glaube, wir haben einfach die Talsohle erreicht. Dieses Jahr, und es ist erst ein Monat alt, ist so wahnsinnig verlaufen wieder für Hertha BSC auf allen emotionalen und spielerischen und ligatechnischen Ebenen. Geht doch eigentlich in keinen Verein in 10 Jahren rein, was wir wieder mal in einem Monat erleben müssen. Wir freuen uns ja einfach nur, wenn wir einfach ein gutes Spiel schon mal sehen würden. Ja, aber ich glaube, auch das wird mittlerweile bei unseren Jungs angekommen sein. Ja, also ich weiß nicht, ob der das gesehen hat, auch dieses Posting der von Fabi Rehse, der das ja irgendwie doch eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht hat, der sich da wirklich ganz weit zurückgenommen hat, gesagt, es geht hier auch nicht um uns und es tut ihm unglaublich leid für all die Menschen, die all die Jahre, Jahrzehnte in dieses Stadion gehen und sieht, wie das hier gerade wieder alles den Bach runtergeht, ne? Dass ihm das richtig wehtut und leid tut und sagt, dass wir alles geben werden, hier wieder zurück in die Spur zu kommen. So, und auch er, klar, 90 Minuten ist sein Ziel, aber wann das so weit sein wird, können wir natürlich jetzt noch nicht absehen, ja, aber wahrscheinlich muss Dada ihn da ja vor sich selbst schützen, wenn man den sieht, wie er dann da sofort übertrieben Gas gibt, sobald er da angewechselt wird. Das spricht ja für ihn und dass er da mitreißen kann, spricht auch für ihn. Leider spricht nicht für ihn, dass es der Einzige ist, der das scheinbar mit dieser Mannschaft kann, aber wenn wir doch jetzt den haben und der ja auch auf allen Ebenen da entsprechend Gas gibt, wird sich da was einfach verändern müssen, weil es kann ja nicht mehr schlimmer werden und nicht mehr dramatischer und verrückter wie jetzt schon in diesem ersten Monat in diesem Jahr. Von daher wird ein Ruck durch die Mannschaft gehen und das müssen wir jetzt einfach durch Emotionen wettmachen, was wir irgendwie leistungstechnisch auch wegen Krankheit und eben auch an Stabilität und an Aufstellung und an Systemen und so weiter irgendwie nicht hinkriegen, wird das über die Emotionen gelöst. Und das können wir eigentlich auch ganz gut, wenn es klappt. Von daher sehe ich Hoffnung am Ende des Tunnels in Fürth. Werden wir führen am Ende und zwar mit 2-1.
Nehmen wir.
Ich hoffe, ihr seid noch da und seid nicht eingeschlafen. Danke.
Nee, alles gut.
Ja, wir sind da.
Jungs, vielen Dank. Es war wie immer eine Therapiestunde. Diesmal wieder eine ganz besondere. Au he, euer Jürgen. Gute Nacht. Macht's gut.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.